Unser heutiger Gast, Professor Dr. Karim Feraiduni, fasst im Allgemeinen seine Rassismuskritik für uns zusammen und versucht zu beschreiben, inwieweit rassistische Tendenzen in der Gesellschaft auch Einfluss nehmen auf unsere polizeiliche Arbeit. Viel Spaß mit der Folge.
Jede funktionierende Gesellschaft auf der Welt braucht eine funktionierende Polizei. Die haben gemerkt, Rassismus gibt es auch hier. Und da kann man entweder sagen, nee, wir wollen davon nichts wissen, sich abschotten, wir wollen keine Studien machen, wir wollen hier nicht irgendwie, dass der Eindruck entsteht, dass die Polizei rassistisch ist. Oder man kann offen sein und sagen, okay, wir öffnen die Türen für Studien, wir öffnen die Türen für Menschen, die Workshops anbieten, um die Polizeiarbeit tatsächlich ein Stück weit rassismussensibler zu machen. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, spielt Rassismus eine Rolle. Und je schneller die Leute sich das eingestehen, desto schneller können wir auch Maßnahmen entwickeln gegen Rassismus.
Mein heutiger Gesprächspartner ist Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Er war Berater der Bundesregierung unter dem Kabinett Merkel zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus und er berät das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat im unabhängigen ExpertInnenkreis Muslimfeindlichkeit sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Thema Integration durch Bildung. Außerdem hat er im letzten Jahr den Walter-Jakobsen-Preis in der Kategorie Innovation von der Deutschen Vereinigung für politische Bildung erhalten, unter anderem für innovative Forschung und die Verankerung der Rassismuskritik in den Diskurs der politischen Bildung. Ich freue mich sehr, dass er meiner Anfrage gefolgt ist und für uns über das Thema Rassismuskritik in der Polizei sprechen möchte. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Karim Feraiduni.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Herr Feraiduni, zunächst einmal die Frage, Sie haben ja als Gast bei der niedersächsischen Polizei schon einen Vortrag gehalten. Hat das Nachwirkung gehabt und was halten Sie von der Polizei, beziehungsweise welches Bild haben Sie von der Polizei?
Also ich fange erstmal mit der zweiten Frage an. Jede funktionierende Gesellschaft auf der Welt braucht eine funktionierende Polizei. Also ich bin niemand, der die Polizei abschaffen will, sondern meine Tätigkeit sollte dazu führen, hoffentlich die Polizeiarbeit besser zu machen. Und ich glaube, wenn Polizistinnen ein Selbstverständnis haben, wie beispielsweise Rassismus ihre Wissensbestände geprägt hat, wie Rassismus oder was Rassismus ihnen beigebracht hat, obwohl sie nicht rassistisch sein wollen. Wenn sie dafür eine Antwort finden, dann machen wir die Polizeiarbeit besser. Also ich möchte die Polizei nicht abwickeln. Ich glaube, dass die Polizei notwendig ist in jeder Gesellschaft. Und welche Nachwirkungen hatte das? Also ich hätte mir beispielsweise gewünscht, dass die Polizei Niedersachsen oder auch andere in anderen Bundesländern die Polizei auf uns zugekommen wäre und beispielsweise gefragt hätte, können wir nicht Workshops anbieten, können wir nicht zusammenarbeiten, können wir nicht Studien durchführen. Das ist allerdings nicht passiert. Es gab einen Zweitabdruck eines Artikels von Katrin Schroth und mir. Wir haben Interviews geführt mit fünf Polizistinnen und ein Polizist hat beispielsweise uns unumwunden sozusagen gesagt, es gibt natürlich Racial Profiling bei der Polizei und das betreiben wir. Und jeder, der sagt, Racial Profiling gäbe es nicht, der lügt bei der Polizei. Oder eine andere Polizistin, die uns gesagt hat, wenn ich zu einem Einsatz fahre und da sehe ich muslimische Männer, und da würde ich sagen, unabhängig vom Glaubensbekenntnis, weil sie kann Menschen den Glauben nicht ansehen, aber gut, ja, die Konfession nicht ansehen, aber sie denkt, das wären muslimische Männer. Dann hat sie gesagt, ja, wenn ich da zum Einsatz fahre und ich sehe muslimische Männer, dann rede ich ganz besonders laut, weil ich weiß ja, dass muslimische Männer Frauen nicht respektieren. Also solchen Inputs, die von Polizistinnen selber gekommen sind, hätte ich gerne weiter mit Polizistinnen gearbeitet, aber die Resonanz war gar nichts. Nichts ist gekommen. Und das finde ich schade. Ich würde mir wünschen, dass Polizistinnen oder auch Leitungen der Polizei auf uns zukommen, damit wir gemeinsam daran arbeiten, ja, eine rassismuskritische Polizei aufzubauen.
Also haben Sie ein Gefühl dafür, woher diese Scheu, sage ich mal, oder dieses Abschotten kommt? Also können Sie das irgendwie einordnen, woher Ja, also diese Angst kommt sich dann mit Ihnen als Fachorgan, sage ich mal, auseinanderzusetzen?
Ich glaube, das hat gesellschaftliche Ursachen. Wir haben es nicht gelernt, eine sensible Sprache zu sprechen über Rassismus und Rassismuserfahrungen. Häufig kommt es dazu, dass Menschen glauben, wenn Rassismus Thema wird, dann immer nur bei Rechtsextremen. Das sind die anderen, nicht wir. Wir sind doch Verbeamtete. Ein Polizist beispielsweise in dieser Kurzstudie, die wir durchgeführt haben, hat von genetischen Unterschieden gesprochen bei Menschen. Der hat beispielsweise gesagt, afrikanische Menschen können Polizeiarbeit gar nicht verstehen. Da gibt es genetische Grenzen. EuropäerInnen wiederum wissen, wofür wir da sind. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, glauben Sie denn, dass das rassistisch ist, was Sie sagen? Und dann sagt er, nee, ich kann gar nicht rassistisch sein, weil ich bin doch verbeamtet. Ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Also der Glaube daran, wenn man verbeamtet ist, wenn man Polizist ist, wenn man ein Eid geschworen hat auf die Verfassung, da kann man nicht rassistisch sein. Ich glaube, dass Rassismus verortet wird häufig in den Rechtsextremismus, gleichgesetzt wird mit rechtsextremen Gedankenstrukturen und Menschen, die beispielsweise die Grünen wählen oder die CDU wählen oder die SPD wählen oder bei der Polizei sind, die glauben von sich selber, wir sind nicht rassistisch, wir können gar nicht rassistisch sein. Also es herrscht ein verkürztes, eine verkürzte Vorstellung davon vor in unserer Gesellschaft, was rassistisch ist und was nicht. Häufig glauben Polizistinnen oder auch Menschen, die sich der Mitte der Gesellschaft zurechnen würden, dass sie gar nicht rassistisch sein können. Und ich plädiere dafür, anzuerkennen, dass wir alle rassistisch vorstrukturiert sind. Ich besitze auch rassismusrelevante Wissensbestände, weil Rassismus ein globales Phänomen ist. Und deswegen würde ich mir wünschen, eine Auseinandersetzung, die doch ein bisschen ehrlicher ist. Ja. Nicht abschotten, weil Abschottung führt nicht dazu, dass die Lage besser wird. Das ist genauso wie wenn meine Frau mir vorwirft, Dinge zu sagen, die sexistisch sind. Dann kann ich auch sagen, um Gottes Willen, stell dich nicht so an, du kommst mit der Sexismuskeule, ich hatte auch ein schwieriges Leben, wenn du dich anstrengst, schaffst du es auch. Oder um Gottes Willen, ich kann gar nicht sexistisch sein, weil ich bin doch Professor, ich habe doch 17.000 Bücher gelesen. Das ist keine produktive Art und Weise, mit Ungleichheitsstrukturen umzugehen. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, spielen Ungleichheitsstrukturen wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus eine Rolle. Also warum sollte die Polizei eine Ausnahme sein? Ja. Nur wir sollten auch die Möglichkeit erhalten, zu gucken, was ist der Status quo? Gibt es beispielsweise auch Polizistinnen, die sich in dem Alltag ganz besonders gegen Rassismus engagieren? Und die gibt es. Nur wir halten keine Chance, eine Studie durchzuführen. Beispielsweise hat meine Doktorandin Katrin Schroth, die bei Tobias Singelstein und mir promoviert, gar nicht die Möglichkeit bekommen, von unterschiedlichen Bundesländern, die wir angefragt haben, überhaupt eine Studie durchzuführen. Das wird abgelehnt. Und da frage ich mich, warum wird das abgelehnt? Wir wollen die Polizeiarbeit nicht schlecht reden. Wir wollen die Polizeiarbeit besser machen. Und dazu gehört auch, über Rassismus zu sprechen, weil wenn Polizistinnen Rassismus relevante Wissensbestände besitzen und rassistisch agieren, dann führt es nicht dazu, die Polizeiarbeit besser zu machen, sondern es führt zu einem Vertrauensverlust. Es führt nicht nur zu einem Vertrauensverlust bei Menschen, die Rassismuserfahrung machen, sondern ich würde sagen, Polizistinnen, die von sich selber sagen, wir haben nichts mit Rassismus zu tun, die haben nicht verstanden, wie Rassismus sie ein Stück weit in ihrer menschlichen Integrität auch beschädigt hat. Ja. Niemand kann sich von der rassismusrelevanten Matrix ausnehmen. Und deswegen ist es auch wichtig, das ist eine Professionskompetenz für Polizistinnen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen.
Also Sie sagen, und das ist ja auch Teil, sage ich mal, der Rassismuskritik, es kommt gar nicht auf die Intention an. Ich kann es noch so gut meinen, es bleibt rassistisch und manchmal merken wir es gar nicht. Also mit dem besten Gefühl oder mit dem besten Wissen und Gewissen, sage ich mal, handeln wir Polizisten dann eben doch rassistisch, weil unsere Struktur, unser gelerntes Wissen genauso aufgebaut ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Genau, es geht nicht um die Intention, es geht um die Wirkung von Handlungen, Sprechweisen, Denkweisen. Ja, okay. Es geht nicht darum, nicht rassistisch sein zu wollen. Vielleicht ist das ein erster Schritt, aber das ist noch nicht alles. Ja, okay. Es geht darum, die Wirkung der eigenen Taten, Handlungen und auch Sprechweisen zu deklinieren. Und es geht mir vor allem auch nicht um Schuldzuschreibung. Es geht nicht darum, weißdeutschen Polizistinnen zu sagen, ihr seid schuld für das Übel der Welt, sondern es geht um Verantwortungsübernahme. Wir können gemeinsam Strategien entwickeln, wie wir alle ein Stück weit Verantwortung dafür tragen, dass unsere Gesellschaft rassismusfreier wird, rassismussensibler wird.
Ja, verstehe. Wenn wir jetzt über den Rassismus und Rassismuskritik unterhalten, wie definieren Sie denn Rassismus? Es wird ja oft gleichgesetzt mit allen möglichen Formen, von denen man sich natürlich auch distanziert. Ich glaube, ein Teil des Problems kommt dann auch durch, also früher habe ich gesagt, mangelnde Bildung, das stimmt natürlich nicht und meine ich auch nicht so, aber dass dieser Rassismusbegriff falsch verstanden wird. Wie definieren Sie den Begriff Rassismus?
Ja, also erstens, Rassismus hat nichts mit fehlendem Wissen zu tun. Das glauben viele Menschen, das glauben auch viele Lehrkräfte oder auch andere Menschen, mit denen ich zusammenarbeite in Workshops. Also ich bilde ja PolitiklehrerInnen in Bochum aus und viele meiner Studierenden glauben, ja, aber das hat doch nichts mit uns zu tun. Wir haben doch eine akademische Bildung genossen und wir wollen doch anderen Menschen Demokratietheorien beibringen. Rassismus hat nichts mit fehlendem Wissen zu tun. Wenn das so wäre, würden wir drei Bücher schreiben und Rassismus hätte sich erledigt. Mhm. Rassismus hat was mit rassismusrelevantem Wissen zu tun und das ist was anderes. Also ich kann nur 17.000 Bücher gelesen haben in meinem Leben, aber wenn in 5.000 Büchern rassismusrelevante Dinge dargestellt werden, dann habe ich Rassismus internalisiert, ob ich es will oder nicht. Also wir müssen uns darüber unterhalten, welche rassismusrelevanten Wissensbestände hast du denn gelernt, obwohl du nicht rassistisch sein willst. So, was heißt Rassismus? Ich gebe mal zwei, drei unterschiedliche Definitionen. Die erste Definition ist die kürzeste Definition, die ich überhaupt kenne. Rassismus gleich Vorurteile plus Machtstrukturen plus Rassekonstruktion. Vorurteile, die wir alle besitzen, plus die gesellschaftliche Macht, meine Vorurteile zu übertragen auf wichtige gesellschaftliche Teilbereiche, wie Wohnungs-, Arbeits- und Bildungsmarkt, um systematisch andere Menschen auszuschließen, plus die Rassekonstruktion. Sie wissen, es gibt keine menschlichen Rassen, aber Rassismus hat menschliche Rassen erfunden, beziehungsweise weiße Menschen haben Rassen erfunden. Warum? Um schwarze Menschen zu kolonialisieren. Weiße Menschen haben im Zeitalter der Aufklärung behauptet, wir sind alle frei, gleich und Brüder, aber gleichzeitig haben sie schwarze Menschen in Afrika versklavt. Und man kann ja nicht auf der einen Seite der Welt behaupten, wir sind alle frei, gleich und Brüder und auf der anderen Seite der Welt Menschen versklaven. Um das aber kompatibel zueinander zu machen, brauchten weiße Menschen einen Legitimationstrick. Und die Erfindung menschlicher Rassen war dieser Legitimationstrick, indem sie gesagt haben, ja gut, wir sind zwar alle Menschen, aber es gibt weiße Menschen, gelbe Menschen, rote Menschen und schwarze Menschen. Und weiße Menschen rangieren auf der Entwicklungsstufe über schwarze Menschen. Und deswegen müssen wir diese Menschen auch versklaven. Das heißt, Rassen gibt es nicht. Rassen wurden erfunden, um schwarze Menschen zu kolonialisieren. Und neben dem klassischen biologistischen Rassismus, der operiert mit unterschiedlichen Rassen, sprechen wir in der Rassismusforschung von dem Neo- oder Kulturrassismus oder als der wird auch als Rassismus ohne Rassen bezeichnet. Und der bezieht sich weniger auf Rassen oder Rassekonstruktion, sondern es geht um die Höherwertigkeit oder Minderwertigkeitskonstruktion von Kulturen, Sprachen und auch Religionszugehörigkeiten. Also ich bin mir sicher, dass im Polizeialltag es häufig vorkommt, dass Polizistinnen sagen, Männer mit der türkischen Kultur, respektieren Frauen nicht. Das kommt viel häufiger vor, das ist viel salonfähiger, als wenn Polizisten sagen würden, türkische Männer gehören einer anderen Rasse an als weiße Männer.
Ja, okay, verstehe.
Also es wird viel weniger mit Rassekonstruktion operiert, wobei wir Rassekonstruktion im Kopf haben.
Ja.
Also, und vielleicht noch eine andere Definition. Rassismus ist eine spezielle Spielart von Diskriminierung, eine bestimmte Form von Diskriminierung, die sich aber nur auf einen Aspekt bezieht, nämlich die zugeschriebene oder faktische Herkunft von Person, die abgewertet wird. Und Diskriminierung ist dagegen sehr, sehr breit gefasst. Menschen werden diskriminiert aufgrund des sozial konstruierten Geschlechts, da würde ich von Sexismus sprechen, aufgrund der sexuellen Orientierung, da würde ich von Heteronormativität oder Heterosexismus sprechen. Rassismus ist die zugeschriebene oder faktische Herkunft von Person, die abgewertet wird. Und immer berücksichtigen diese Machtaspekte, also wer hat in unserer Gesellschaft die Macht, systematisch andere Menschen auszuschließen, und die Rassekonstruktion, die immer mitschwingt in dieser Konstruktion. Und deswegen habe ich auch große Bauchschmerzen, vielleicht noch ein letzter Satz, habe ich große Bauchschmerzen, wenn jemand sagt, es gäbe Deutschenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Also Deutschenfeindlichkeit oder deutschenfeindlich müsste es auch sein, wenn ich beispielsweise im Supermarkt unterwegs bin und eine andere Person greift mich verbal rassistisch an. Das müsste auch Deutschenfeindlichkeit sein, weil ich bin auch deutscher Staatsbürger. Aber das meint Deutschenfeindlichkeit nicht. Deutschenfeindlichkeit meint richtige Deutsche, also weißdeutsche Menschen, werden systematisch rassistisch diskriminiert von AusländerInnen oder diejenigen, die dafür gehalten werden. Und dafür haben wir keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte, dass es überhaupt stattfindet. Es geht um gesellschaftliche Macht. Es geht nicht um situative Diskriminierung. Situative Diskriminierung wäre beispielsweise, wenn ich im Hörsaal sagen würde, ab heute kriegen alle meine weißen Studierenden schlechtere Noten als meine schwarzen Studierenden. Das ist kein Rassismus. Warum ist das kein Rassismus? Weil ich als Mensch, der von Rassismus betroffen bin, nicht die gesellschaftliche Macht habe, um meine rassismusrelevanten Wissensbestände zu übertragen auf wichtige gesellschaftliche Teilbereiche. Weil wenn wir diesen situativen Raum, Hörsaal verlassen und zum Bahnhof gehen, dann glaubt mir sowieso niemand, dass ich Professor bin. Und zweitens habe ich immer schlechtere Karten als Karim Feraidoni, wenn ich eine Wohnung will, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin und die Bundespolizistinnen kommen gezielt zu mir und wollen nur von mir als einzige Person im Abteil meinen Ausweis sehen, da habe ich keine weißen Privilegien im Gegensatz zu meinen weißen Studierenden. Mhm. Wenn ich dagegen aber sage, ich bin Professor, dann verändern sich vielleicht Machtasymmetrien in Bezug auf finanzielle Ressourcen, ja, wenn ich eine Wohnung haben will. Aber es geht wirklich darum, einzuschätzen, welche Lebensrealität besitze ich, welche Lebensrealität besitzt mein Gegenüber und wie strukturiere ich mein Alter, wie strukturiere ich mein Beruf als Polizist mit Hilfe von rassismusrelevanten Wissensbeständen.
Mhm. In Ihrer Erläuterung des Rassismusbegriffs spielt ja Macht eine zentrale Rolle. Ist das für Sie, also inwieweit ist das für Sie auch eine besorgniserregende Rolle im Kontext Polizei, weil ja Polizei über auch situative, aber auch insgesamt ja Macht, sage ich mal, verfügt. Also Sie haben ja gerade darauf angespielt, in diesen, nicht nur im Mikrokosmos, sondern eben auch strukturell vielleicht auch Macht ausüben kann über andere Menschen.
Also Machtabgabe ist in unserer Verfassung angelegt, weil wir ein Gewaltmonopol haben. Und dieses Gewaltmonopol wird verkörpert unter anderem durch Polizistinnen in der einzelnen Person. Also wir haben uns doch in einem Gesellschaftsvertrag in unserem Grundgesetz dazu verpflichtet, Macht abzugeben an den Staat. Der Staat besitzt das Gewaltmonopol und dieser Staat stellt Menschen ein, die dafür Sorge tragen, dass wir in Sicherheit leben können. Damit habe ich gar kein Problem, sondern das ist sozusagen die Basis unseres Zusammenlebens. Nur das Problem ist, dass diese Macht rassismusrelevant aufgeladen wird, dass eben Racial Profiling stattfindet, dass rassismusrelevante Wissensstrukturen in der Polizei nicht aufgearbeitet werden, dass, wenn es zu, wenn Polizistinnen, Kolleginnen beobachten, die rassismusrelevant sich verhalten, dass es keine Anlaufstellen gibt, damit man das meldet, ohne irgendwie noch eins auf den Deckel zu bekommen, ohne als Nestbeschmutzer zu gelten. Das ist das Problem. Also mit Machtabgabe habe ich gar kein Problem. Nur Macht muss auch sensibel reflektiert werden. Dafür haben Polizistinnen in ihrem Alltag gar keine Zeit. Also diese Strukturen müssen sich verändern. Ich glaube, wir haben viel von individuellen Polizistinnen gesprochen, die mir gesagt haben, Racial Profiling betreibe ich und so weiter. Antimuslimischer Rassismus spielt eine Rolle. Individuelle Maßnahmen müssen immer flankiert werden durch strukturelle Maßnahmen. Ich glaube, Polizistinnen müssen stärker im Verlauf ihres Berufes auch beispielsweise psychologische Beratung erhalten, sie müssen Mediation erhalten, sie müssen Supervision erhalten, sie müssen Zugang zu Pausen erhalten. Das ist eben auch ein Teil des Problems und gleichzeitig müssen sie nicht interkulturell sich schulen lassen. Ich habe große Probleme mit dem Bereich interkulturelle Bildung bei der Polizei, weil es häufig darum geht, wie verhalte ich mich gegenüber Russen, Türken und AraberInnen und was sind die kulturellen Unterschiede. Also ich glaube, das ist ein Teil des Problems. Ich glaube, Polizistinnen sollten nicht über andere Menschen reden, sondern Polizisten sollten vielmehr über sich selber reden. Meine eigenen Wissensbestände, um sozusagen Situationen besser einschätzen zu können. Also ich glaube, strukturelle Maßnahmen müssen etabliert werden. Polizistinnen dürfen keine Angst haben davor, andere Kolleginnen beispielsweise, über andere Kolleginnen zu sprechen, über rassismusrelevante Dinge zu sprechen. Das sind die vornehmlichen Probleme in der Polizeiarbeit.
Ja. Sie betonen ja in Ihrer Rassismuskritik eben, dass es Ihnen nicht um Bashing geht. Sie haben es jetzt auch hier gesagt, es geht da nicht darum, jemanden irgendwie anzuklagen oder Schuld zuzuweisen, sondern es geht vielmehr darum, Kompetenzen zu erlangen für sich selbst und Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Handeln. Also was hat mich geprägt, was in meinem Umfeld und was tue ich dafür, dass Rassismus quasi weiter befeuert wird und immer weiter überleben kann. Was bedeutet für Sie Rassismuskritik? Also wie würden Sie das quasi für uns definieren, wenn mit Ihren Worten?
Die Rassismuskritik befasst sich damit, wie werden Menschen zu fremdartigen und andersartigen Wesen konstruiert? Durch Sprache, durch Bilder, durch Statistiken. Das ist der Wesen der Rassismuskritik. Wie werden Menschen zu völlig anderen, fremdartigen Wesen gemacht? Und weiterhin würde ich Rassismuskritik definieren. Rassismuskritik beschäftigt sich mit der Kritik an bestehenden rassismusrelevanten Denkweisen, Sprechweisen, Handlungspraktiken. Es gibt sozusagen das ist eine Analysebrille, um unser Zusammenleben zu verstehen in Bezug auf rassismusrelevante Wissensvorstellungen. Manche Menschen, die mir in den Fortbildungsveranstaltungen begegnen, die sagen mir, Herr Ferraiduni, also seitdem wir hier über Rassismuskritik reden, seit 2020 ist das ja Mainstream geworden, da weiß ich gar nicht, was ich sagen darf. Das ist halt so schwierig geworden, überhaupt zu erkennen, was rassistisch ist und was nicht. Ich darf ja nichts mehr sagen. Vor 20 Jahren durfte ich noch alles sagen, was ich wollte. Und ich entgegne diesen Menschen, Rassismuskritik dient nicht dazu, ihnen vorzuschreiben, was sie sagen sollen und was nicht, sondern Rassismuskritik sollte dazu dienen, ihre Handlungskompetenz zu erweitern. Sie werden Dinge sehen lernen, die sie vorher nicht wahrgenommen haben. Und das macht ihre Arbeit und auch ihr Privatleben besser, indem sie wirklich sensibler durch die Welt laufen, um Dinge sehen zu lernen, die sie vorher nicht wahrgenommen haben. Und ich glaube, Rassismus spielte schon immer eine Rolle in unserer Gesellschaft. Nur 2020 haben breite Teile unserer Gesellschaft gemerkt, oh, hier läuft was schief. Es gibt ja Rassismus. Also viele Menschen, die bis dato geglaubt haben, Rassismus spielt keine Rolle in unserer Gesellschaft, sondern in den USA, ja, also Rassismus wird immer verortet an anderen Orten, die haben gemerkt, Rassismus gibt es auch hier. Und da kann man entweder sagen, nee, wir wollen davon nichts wissen, sich abschotten, wir wollen keine Studien machen, wir wollen hier nicht irgendwie, dass der Eindruck entsteht, dass die Polizei rassistisch ist. Oder man kann offen sein und sagen, okay, wir öffnen die Türen für Studien, wir öffnen die Türen für Menschen, die Workshops anbieten, um die Polizeiarbeit tatsächlich ein Stück weit rassismussensibler zu machen.
Ja, tatsächlich, also ich kann vieles natürlich von dem als Polizist bestätigen, was Sie sagen. Also auch dieser, ich sag mal, der Umgang mit Rassismuskritik, dieses Gefühl, verunsichert zu sein, wie man seine Sprache noch benutzt oder benutzen darf. Also ich mag diesen Satz nicht, was darf ich noch sagen, weil man kann sich auf was einigen, finde ich, gesellschaftlich, was man sagen möchte, damit die Gesellschaft sich in die richtige Richtung entwickelt. Eine ähnliche Diskussion erlebe ich gerade bei dem Thema Gendern. Es gibt ja keine Vorgaben, was man sagen darf. Wir haben uns darauf geeinigt, dass einige strafrelevante Worte eben nicht mehr benutzt werden, was ich richtig und wichtig finde. Und ja, ich kann das nur so unterschreiben. Es geht ja darum, Verantwortung zu tragen und ist manchmal ja vielleicht auch ein schmerzhafter Prozess, bei sich selbst festzustellen, dass mit dem besten Willen, und das unterstelle ich den meisten niedersächsischen PolizistInnen, mit gutem Willen und tiefer Überzeugung eben nicht rassistisch zu sein, dass man eben dann doch, ich sag mal, schmerzhaft erlebt, dass man es eben dann doch ist. So wie Sie ja auch mal gesagt haben, wir als weiße Männer profitieren eben auch von Sexismus in unserem Alltag bzw. in diesem Leben, obwohl ich wirklich versuche, das zu vermeiden. Und trotzdem lebe ich in diesen Strukturen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dadurch, dass jetzt ausgehend von diesem Gedanken, dass rassistische Strukturen über viele Jahrhunderte jetzt Einzug in unsere Gesellschaft und unsere Gesellschaft mitgeformt hat, würden Sie feststellen, dass die Polizei ein strukturelles Problem mit Rassismus hat? Also kann man überhaupt ausgehend von dem, was Sie gerade beschrieben haben, das verneinen?
Nein, man kann das nicht verneinen. Ich würde das nicht als strukturelles Problem betrachten, weil wenn Sie das als problemhaft betrachten, dann müssten wir uns von Fall zu Fall hangeln, indem wir sagen, das sind Einzelfälle, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Rassismus ist aber keine Ausnahmeerscheinung in der Polizei. Rassismus ist auch keine Ausnahmeerscheinung in der Wissenschaft. Rassismus ist auch keine Ausnahmeerscheinung in Liebesbeziehungen oder in Schulen. Rassismus ist ein Strukturierungsmerkmal unserer Gesellschaft. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, spielt Rassismus eine Rolle. Und je schneller die Leute sich das eingestehen, desto schneller können wir auch Maßnahmen entwickeln gegen Rassismus. Also mir hilft immer ein Gedanke, weil Sie gesagt haben, das ist sozusagen über Jahrhunderte hinweg eine Theorie oder eine Fantasie, die aber wirkmächtig ist. Mir hilft immer ein Gedanke, mein Fach, die politische Bildung, ist ein relativ junges Fach. Die Politikdidaktik wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Und vorher war politische Bildung, über 200, 300 Jahre hinweg, wurde politische Bildung immer eingesetzt in Schulen, um SchülerInnen zu indoktrinieren. In der DDR, in der Nazizeit, in der Weimarer Republik und im Kaiserreich. Es war nie so, dass politische Bildung betrieben worden ist, um den SchülerInnen ein kritisches Denken beizubringen. Weil kritisches Denken war nicht erwünscht. Indoktrination war erwünscht. Was mir Hoffnung gibt in Bezug auf Rassismus, ja, es ist ein 500 Jahre altes System, was heute noch wirkmächtig ist. Aber 200, 300 Jahre hat mein Fach SchülerInnen indoktriniert. Und in den letzten 50, 60 Jahren haben wir es geschafft, eine stabile Demokratie aufzubauen. Auch mit Hilfe von Lehrkräften, die sich den Grundwerten unserer Gesellschaft verpflichtet fühlen und den SchülerInnen beibringen, kritisch zu denken. Das heißt, wir können in relativ kurzer Zeit viel bewegen, aber das heißt auch, dass Menschen sich bewegen wollen. Wir konnten das nur schaffen, am Anfang, gut, zwangsweise wurde natürlich Demokratie in Deutschland eingeführt, ja, mit einem Krieg, aber danach haben sich demokratische Strukturen etabliert und in relativ kurzer Zeit haben wir doch eine stabile Demokratie mit sozusagen Fehlern, natürlich klar, aber eine stabile Demokratie aufgebaut. Und ich würde sagen, analog dazu, 500 Jahre hat Rassismus uns etwas beigebracht, aber wenn wir uns alle bewegen ein Stück weit, wenn wir sensibel miteinander umgehen, wenn wir lernen wollen und wenn wir diese Unsicherheit, die Sie angesprochen haben, ernst nehmen, weil Unsicherheit ist ein Teil der Lösung. Unsicherheit ist kein Teil des Problems, weil ich arbeite immer lieber mit Menschen zusammen, die sagen, ich bin mir unsicher, als Menschen, die sagen, es gibt keinen Rassismus. Unsicherheit befördert Lernchancen wahrzunehmen. Und ich fordere Polizistinnen auf, ihre Lernchancen wahrzunehmen in Bezug auf eine Alltagsrealität, die sich Rassismus nennt, damit wir in 30, 40 Jahren ein Stück weit besser dastehen als heute.
Ja, also wenn ich das so höre, dann haben Sie ja schon viel, also sage ich mal, eine Lösung gegeben, um dem Problem entgegenzuwirken. Welches Handwerkzeug würden Sie oder welchen Background brauchen PolizistInnen bei dem Thema Rassismuskritik beziehungsweise auch, ich fasse es mal ein bisschen weiter, auch so Werteresilienz, weil ja viel aktuell, also gesellschaftlich sowieso wirkt, dadurch, dass jetzt die eine oder andere kritische Partei ja Einzug gehalten hat in den Bundestag und man so das Gefühl hat, ich sag mal, Äußerungen sind salonfähiger geworden. Ich glaube, das hilft jetzt Ihnen in Ihrer Arbeit nicht so sehr, weil aus Worte werden Taten, wie ja dann auch Amerika gezeigt hat, was wie mächtig das sein kann, wenn man über einen langen Zeitraum nur diesen aggressiven Ton immer wieder anschlägt über verschiedene Kanäle. Welches Rüstzeug, welchen Background, welches Handwerkzeug brauchen PolizistInnen, um sich dem zu wehren oder dem sich mit dem Thema vernünftig auseinanderzusetzen?
lassen Sie uns nicht den Fehler machen, das auf Amerika zu münzen, denn das sind europäische Ideen. Rassismus ist eine europäische Idee. Afrika wurde in Deutschland aufgeteilt, in der Kongo-Konferenz. Europäische Ideen haben dazu geführt, dass Menschen, schwarze Menschen versklavt worden sind und in die USA oder andere Teile der Welt verschifft worden sind. Also das sind originär europäische Ideen. Auch Deutschland hat dazu beigetragen, Rassen zu konstruieren. Kant und Hegel beispielsweise waren führende Personen, die Rassen eingeführt haben in den gesellschaftlichen Diskurs. Das zum einen, was können Polizistinnen tun? Ich würde Polizistinnen vorschlagen, das Thema offen anzusprechen. Ich glaube, es ist immer sinnvoller, wenn Menschen aus der Institution heraus agieren. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich Lehrkräftefortbildung mache oder Schulleiterfortbildung und sage, ich war selber 6 Jahre Lehrer, dann nehme ich eine andere Stimmung wahr, als wenn ich mit einer Partnerin oder mit einem Partner zusammen bin, mit dem, der auch die Fortbildung macht und der sagt, ich bin Diplom-Sozialpädagoge oder Diplom-Soziologe. Also es geht um einen konjunktiven Erfahrungsraum, einen gleichen Erfahrungsraum. Die unterstellen mir, der ist keine Gefahr für mich, der war auch mal Lehrer. Also der weiß sozusagen, was die Schwierigkeiten im Job sind und der will jetzt kein LehrerInnen-Bashing betreiben. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass engagierte Polizistinnen als Role Models dienen, um sozusagen den Nachwuchs beizubringen, wie kannst du deinen Alltag ohne Rassismus gestalten. Wir wissen aus der Forschung, dass die Ausbildung der Polizei gar nicht das Problem ist in Deutschland. Die Polizeiausbildung in Deutschland verläuft im weltweiten Vergleich, auch im Vergleich zu den USA, sehr, sehr gut. Die durchschnittliche Ausbildungszeit in den USA beträgt 19 Wochen über viele Bundesstaaten hinweg. In Deutschland gehen die jungen Leute 3 Jahre studieren. Also die Polizeiausbildung ist nicht das Problem. Das Problem beginnt erst, wenn die jungen Leute dann anfangen, in den Dienst zu treten. Und dann kommen ältere Kolleginnen und sagen, ja, hör mal, schön und gut, ne, Polizeihochschule, ich bringe dir bei, was es heißt, guter Polizist zu sein. Das hat natürlich eine gute Funktion, aber die schlechte Funktion ist, dass Racial Profiling da erlernt wird. Polizistinnen, mit denen wir gesprochen haben, nennen das Polizeibauch. Sich einen Polizeibauch erarbeiten. Ja. Und das erlernen wir durch sozusagen die älteren Kolleginnen. Ich habe das auch erlebt. Als ich angefangen habe im Referendariat, hat ein älterer Kollege mir gesagt, ja, hier, Studium, gut und schön. Ich bringe dir dabei, richtig guter Lehrer zu sein. Also wir müssen sozusagen institutionell verankern, erstens ein Beschwerdesystem. Gibt es Möglichkeiten, dass Polizistinnen sich über andere Kolleginnen beklagen oder Rassismus ansprechen, ohne einen Nachteil davon zu erhalten? Gibt es eine Möglichkeit? Gibt es rassismuskritische Schulungen in der Aus- und Fortbildung von Polizistinnen? Haben Polizistinnen Zugang zu Supervision? Gibt es einen Organisationsentwicklungsprozess, der von Expertinnen durchgeführt wird, die sich mit Rassismuskritik auseinandersetzen? Gibt es sozusagen Studien zum Thema? Gibt es eine breitflächige Akzeptanz, dass eben Rassismus sozusagen vorkommt? Gibt es Trainings? Gibt es didaktisches Material? Also das sind sozusagen diese Dinge, die die Polizei dringend angehen muss. Auch bei der, wir müssen uns anschauen, ist die Polizei ein Spiegelbild unserer Gesellschaft? Und wenn nein, woran liegt das? Haben die jungen Leute keine Lust, sich bei der Polizei zu bewerben? Und wenn ja, woran liegt das? Welche Menschen haben Lust, sich bei der Polizei zu bewerben und welche nicht? Welche Menschen zieht die Polizei an? Welche politische Gesinnung haben diese Polizistinnen? Also ich habe beispielsweise auch Lust, mal eine Umfrage zu machen, ne? Sonntagsumfrage, was wählen eigentlich Polizistinnen? Aber wir erhalten eben keine Möglichkeiten, um diese Studien durchzuführen, weil die Innenministerien vieler Bundesländer abwinken und sagen, nee, um Gottes Willen, darüber wollen wir nicht reden.
Ja, also was sehr schade ist und zumindest in meinem Bezugskreis würde ich behaupten, wäre zumindest die Bereitschaft dazu da, sich auch mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich erlebe zumindest meine KollegInnen in meinem Umfeld da so, dass sie sehr offen sind und mit mir auch eben darüber sprechen. Und weil Sie das auch gerade sagen. Sie sagen ja, so ein Role Model wäre wichtig innerhalb der Polizei, sozusagen den Anstoß dazu geben. Wenn ich das aber so raushöre, dann wäre so eine Zielgruppe wahrscheinlich oder Ihrer Meinung nach ja vielleicht auch Führungskräfte, damit so Tendenzen richtig moderiert werden. Weil ich gebe Ihnen recht, nach 3 Jahren Schule und die Polizei ist nicht Spiegelbild der Gesellschaft, dass wenn Sie mal schauen, wer sich bewirbt, also es bewerben sich Menschen, die zumindest Fachhochschulreife haben, das schließt schon mal einen ganzen Kreis aus, sage ich mal. Ich würde mal behaupten, viele aus einem gut bürgerlichen Haus mit so einer Tendenz zu Recht und Ordnung, ich nenne es jetzt mal ein bisschen plakativ, wir haben eben keinen Querschnitt der Gesellschaft, so wie wir sie erleben und wie in meinem Freundeskreis und Familienkreis ist. Davon bin ich der einzige Polizist. Insofern kann das ja schon mal nicht so sein. Und insofern gebe ich Ihnen da recht. Und dass diese Menschen, die KollegInnen, die dann nach 3 Jahren Studium völlig euphorisiert vielleicht auch in Stadtteile kommen, wo sie das erste Mal auch vielleicht auf Widerstand stoßen, auf sozial schwache Strukturen stoßen, die für mich viel mehr Grund für irgendwelche Probleme in Anführungsstrichen sind als irgendwie die Herkunft und dann wird das falsch moderiert, also es generiert sich so eine Art kriminalistische Erfahrung, die aber nur auf Vorurteilen beruht und das wird dann nicht moderiert durch Führungskräfte. Ich glaube, und das empfinde ich so, dass das zumindest die falsche Richtung vorgibt. Würden Sie also behaupten, auch vor allem Führungskräfte, die Dienstabteilung leiten, die Schichten leiten, sollten in diesem Bereich besonders sensibel und besonders geschult sein?
Ja, das glaube ich. Ich glaube, Führungskräfte haben eine besondere Verantwortung. Führungskräfte können Handlungsvorschläge machen, können selber Rollenvorbilder sein, können Initiativen implementieren, können sozusagen die Marschrichtung vorgeben. Da wird es immer noch zu Problemen kommen. Aber ich glaube, wenn Führungskräfte sensibel mit diesem Thema umgehen, dann hat das auch eine Ausstrahlungskraft auf die gesamte Truppe sozusagen. Deswegen Führungskräfte sollten bei diesem Thema sehr, sehr sensibel sein und ja auch Ideen entwickeln, weil sie letztlich diejenigen Personen sind, die auch strukturelle Veränderungen befördern können.
Herr Viradone, Sie verfolgen ja sicherlich auch in den Medien so immer mal wieder so, ich sag mal, Schlagzeilen, die Polizei dann so umgeben, wo es so ja nicht nur Spezialeinheiten betrifft, sondern ich sag mal NSU 2.0, also diese Geschehnisse, die zum Teil aus dem Polizeiapparat heraus generiert sind, beziehungsweise, ich sag mal, Strukturen, die zumindest in die Polizei mit reinreichen. Halten Sie es für richtig und wichtig, dass es einen Gemeinschaftssinn bei der Polizei gibt? Und welche Grenzen und Gefahren sehen Sie da in Bezug auf Rassismus und Rassismuskritik bzw. die rassistische Tendenzen?
Also einen Gemeinschaftssinn muss es geben, weil die Polizistinnen sich ja aufeinander verlassen müssen, auch in brenzligen, schwierigen, gefährlichen Situationen. Also es muss sozusagen einen institutionellen Gemeinschaftssinn geben, um gute Polizeiarbeit leisten zu können. Aber es muss keinen Chorgeist geben. Also es muss nicht einen blinden Gehorsam geben. Es muss nicht etwas geben, was sozusagen mich daran hindert, wenn mein Kollege etwas Rassistisches gemacht hat und ich ihn schon 4-5 Mal darauf angesprochen habe, es sein zu lassen und er es trotzdem nicht sein lässt, dann muss es eine Struktur geben, eine Beschwerdestruktur, wohin ich mich wenden kann. Also es geht nicht um blinden Gehorsam. Es geht um sozusagen Kameradschaft, aber es geht nicht darum, blind Menschen zu decken. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus meinem eigenen Schulalltag als Lehrkraft. Ich glaube, Polizei und Schule es gibt viele Unterschiede, aber einige Gemeinsamkeiten gibt es auch. Also ich war Referendar und ich habe einer Schülerin eine schlechte Note gegeben. Die Mutter hat sich beschwert und meinte, nee, um Gottes Willen, hier, ich akzeptiere die Note nicht, hin und her. Eigentlich hätte ich sagen sollen, die Note steht, aber ich habe gesagt, okay, wissen Sie was, ich mache das anders. Ich hole mal einen erfahrenen Kollegen dazu, der guckt sich das an, die Klassenarbeit, und wenn er zu dem Schluss kommt, ihre Tochter hat eine bessere Note verdient, dann kriegt sie die bessere Note. Sie so, okay. Dann bin ich zu meinem Kollegen gegangen und habe gesagt, hier, dies und jenes ist passiert. Dann hat er gesagt, welche Note hast du denn gegeben? Dann habe ich gesagt, ja, eine 4. Und dann hat er gesagt, wo soll ich unterschreiben? Also er wollte sozusagen sich das nicht anschauen. Und ich meine, es geht bei der Polizei nicht um Noten. Das Schlimmste, was ich Schülern antun kann, ist, ich kann die sitzen bleiben lassen. Aber das Schlimmste, was Polizisten einem Menschen antun können, ist, sie sozusagen im Dienst zu erschießen zum Beispiel. Also diese Unterschiede sehe ich schon. Aber ich glaube, die Gemeinsamkeit ist doch, sich von der Außenwelt abzuschotten, sobald Kritik entsteht. Das ist eine Gemeinsamkeit. Und da würde ich mir mehr Mut wünschen. Da würde ich mir mehr Ehrlichkeit wünschen. Es geht nicht darum, die Polizei sozusagen abzuschotten von Kritik. Das kann es nicht sein, weil je mehr sie sich abschotten, desto größer ist der Vertrauensverlust. Und das ist eine Spirale. Deswegen würde ich mir wünschen, dass Polizistinnen aufeinander Acht geben. Aufeinander Acht geben in dem Sinne, dass sie einfach sich ansprechen, wenn etwas Rassistisches gewesen ist. Aber dazu müssen überhaupt Polizistinnen erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, Wissensbestände entwickeln, was rassistisch ist und was nicht. Weil viele Polizistinnen glauben von sich selber, wir können gar nicht rassistisch sein. Und das ist eben schwierig. Wenn sie glauben, wir können gar nicht rassistisch sein, dann ist ja nichts rassistisch.
Ja. Herr Ferraduni, ich glaube, ein Podcast und eine Folge ist wahrscheinlich nicht ausreichend, um dieses Thema auch nur ansatzweise zu beleuchten, aber ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken, dass Sie uns so ein Gefühl dafür gegeben haben, wie Rassismuskritik auf eine sachliche Art und Weise geschehen kann und vielleicht weg von diesem emotionalisierten Auseinandersetzen, was meiner Erfahrung nach oft dazu führt, dass Menschen sich eben, so wie Sie es gerade beschreiben, eher abschotten, gerade PolizistInnen sich da oft angeklagt fühlen. Ich wünsche mir das auch, dass wir zu einem sachlichen Diskurs kommen und der uns insgesamt hilft, dass wir besser werden. Denn das sehe ich in anderen Teilen der Polizei eben sehr wohl, die das Bestreben, sich ständig zu verbessern und da auch weiter voranzukommen, sich da weiterzuentwickeln. Das wäre in diesem Thema, finde ich, auch wichtig und richtig. Was ein Schlusssatz von Ihnen, was wünschen Sie sich von der Polizei? Also wenn man dann die Polizei überhaupt so benennen kann, aber was wäre Ihr Wunsch sozusagen in meine Richtung als Vertreter jetzt in diesem Gespräch der Polizei?
Also ich wünsche mir von der Polizei, dass alle Polizistinnen, ungeachtet der Tatsache, ob sie Rassismuserfahrung machen oder nicht, emotional werden bei diesem Thema. Werden sie emotional? Denn das Thema ist emotional. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar und auf der anderen Seite in der alltäglichen Polizeiarbeit Rassismus außer Acht lassen. Werden Sie emotional, ist mein erster Ratschlag. Es ist natürlich leicht, Menschen, die verzweifelt sind, die von Rassismus betroffen sind, von Menschen, die den Staat repräsentieren. Es macht einen großen Unterschied, wenn die Supermarktkassiererin mir gegenüber rassistisch ist, als wenn ein Polizist mir gegenüber rassistisch ist. Weil ein Polizist oder eine Polizistin ist ein Repräsentant des deutschen Staates. Eine Kassiererin ist eine individuelle Person. Da würde ich schon einen großen Unterschied machen. Werden Sie emotional? Ich kann schon verstehen, warum manche Menschen nicht emotional sind bei dem Thema, weil die das nicht betrifft. Weil sie glauben, das betrifft mich nicht, das ist eine Rassismuskeule, die wollen unsere Arbeit diskreditieren. Nein. Werden Sie emotional? Erkennen Sie die Auswirkung von Rassismus? Dann werden Sie emotional. Die Menschen, die emotional sind, die leiden. Und da frage ich mich, wenn Sie von so vielen Rassismuserfahrungen hören, wenn Sie von so vielen rassistischen Polizistinnen in Ihren eigenen Reihen hören, warum werden Sie nicht emotional? Darüber sollten Sie sich Gedanken machen. Und das andere ist, ich würde mir wünschen, dass die Innenminister, Innenministerinnen der Bundesländer anerkennen, dass es Rassismus gibt bei der Polizei, dass wir als WissenschaftlerInnen einen Zugang kriegen, um Studien durchzuführen. Ich würde mir wünschen, dass Rassismuskritik als Professionskompetenz anerkannt wird von PolizistInnen. Ich würde mir wünschen, dass wir die Möglichkeit erhalten, mit PolizistInnen stärker zusammenzuarbeiten. Wenn Sie Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten, schreiben Sie mir.